Herzlich willkommen zu meinem Meno-Podcast Pony oder Botox. Ich bin Christina Materna und selbst Midlife-Woman. Und du bist hier genau richtig, wenn du dich gerade fragst, was zur Hölle ist eigentlich los mit mir? Mit inspirierenden Expertinnen spreche ich in jeder Folge über all die Themen, die Frauen in ihrer Lebensmitte bewegen. Mit Pony oder Botox, dem Podcast für mehr Midlife-Wow, möchte ich dir einen Raum mit ganz viel Motivation, Tipps und Tricks, positiver Energie und Good Vibes bieten. Schön, dass du da bist. Wenn du gerade in diese Podcast-Folge reinhörst, dann kennst du mich entweder oder bist eine von rund 9 Millionen Frauen, die sich aktuell in den Wechseljahren befinden. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur dritten Folge von Pony oder Botox. Und was könnte bei diesem so relevanten Thema Wechseljahre näher liegen, als mit einer Gynäkologin in die Tiefe zu gehen? Ich freue mich riesig, dass sie aus Rade vorm Wald zu mir nach Düsseldorf gekommen ist und begrüße ganz herzlich meine heutige Gesprächspartnerin Dr. Katharina van der Grinden. Wie schön, dass du da bist, liebe Katharina.
Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich fühle mich geehrt, dein Gast sein zu dürfen und bin total gespannt.
Es gibt wirklich so viel zu besprechen und einzuordnen heute, aber zuerst möchte ich dich einmal meinen Zuhörern gerne vorstellen. Du bist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und hast seit 2017 deine eigene Praxis in Rade vorm Wald. By the way, das ist geografisch betrachtet so ungefähr neben Remscheid, um das einmal zu sagen. Du bist Hormonexpertin mit Schwerpunkt auf der bioidentischen Hormontherapie. Da kommen wir natürlich auch drauf. Mhm. RTL zieht dich regelmäßig als Expertin zu gynäkologischen und Hormonthemen zu Rate. Und du bietest auch regelmäßige Videosprechstunden an, weil der Bedarf einfach so immens hoch ist. Umso mehr freue ich mich bei deinem vollen Terminkalender, dass du dir heute die Zeit für einen gemeinsamen Podcast mit mir genommen hast. Und ich fange jetzt direkt mal bei mir an, denn ich habe auch wirklich eine echte Reise in Bezug auf die Wechseljahre hinter mir in den letzten Jahren. Und jetzt erst rückblickend weiß ich die verschiedenen Phasen und Symptome eigentlich so richtig einzuordnen. Denn ich habe mir vorher, wie viele Frauen wahrscheinlich auch, nie so wirklich Gedanken darüber gemacht. Und man will es ja auch irgendwie dann nicht so ganz wahrhaben, denn das macht ja auch psychisch irgendwie ein bisschen was mit einem.
Viele Frauen fühlen sich alt, ne? Wenn die hören, ich bin schon in den Wechseljahren, genau. Bin ich jetzt alt? Das gibt einem so schnell so ein Stempel auf der Stirn. Und das wollen viele, glaube ich, am Anfang nicht.
Genau. Und ich habe immer ganz oft gedacht, okay, jetzt bin ich in meinem letzten Drittel des Lebens irgendwie angekommen. Und dieses negative Denken wollte ich eigentlich gar nicht. Aber Stichwort Depression und Stimmungsschwankungen, da kommen wir als Symptom natürlich auch noch drauf zu sprechen. Mhm. Jedenfalls war es bei mir so, dass ich bereits mit 44 Jahren meine letzte Blutung hatte.
Mhm. Dauert das früh.
Das ist früh, genau. Mhm. Und ungefähr ein Jahr zuvor ganz starke Hitzewallungen, wirklich so, als wenn ich in der Sauna sitze. Nachts lief es mir den Rücken runter, morgens war ich total fertig und das ging dann irgendwie so wochenweise. Mhm. Dann hatte ich totale Schulterprobleme, also diese typische Frozen Shoulder, genau. Das weiß ich aber auch erst jetzt. Und auch Stimmungsschwankungen, Halleluja. Also ihr lieben Männer da draußen, habt Nachsicht mit euren Frauen in dieser Phase. Sie sind tatsächlich oft nicht sie selbst und fühlen sich dann auch so.
Aber die müssen, glaube ich, die Männer müssen doch schon durch eine harte Phase mit uns durch, ne? Also dieses 9 Millionen sind in den Wechseljahren. Ich sag dir, es sind ein paar mehr, weil die Männer sind indirekt auch mit dabei.
Ja, oh Gott, ja.
Ja, guck mal, die leiden mit. Die müssen ja die Stimmungsschwankungen ertragen, ne? Die das ja oft gar nicht so nachvollziehen können. Das ist, glaube ich, nicht ohne.
Ja, und dann haben sie vielleicht noch Kinder, die in der Pubertät
Brustmahlzeit.
Dann wird es besonders spannend. Aber wenn ich mal zurückrechne, war ich ab rund Mitte 30 ja dann schon sogar in der Perimenopause. Ja. Hab aber mit 35 meinen Sohn bekommen. Also da denkt man ja noch längst nicht daran, dass vielleicht die Wechseljahre begonnen haben könnten. Deswegen würde ich dich jetzt als erstes einmal bitten, an dieser Stelle zu erklären, welche einzelnen Phasen es gibt, welche Symptome die Phasen auch ausmachen, woran eine Frau das festmachen kann und vielleicht auch in dem Zusammenhang, welche Symptome besonders häufig falsch eingeordnet werden können.
Also so grob kann man ja sagen, beginnt das alles mit der Prämenopause. Die Prämenopause ist dadurch gekennzeichnet, dass die Periode total regelmäßig ist. Dann erkennen einfach viele nicht, dass sie in den Wechseljahren sind, weil die denken, ich blute doch total regelmäßig. Aber die Hormone fahren im Hintergrund ganz schön Achterbahn. Ne? Es gibt Phasen, da hast du mehr eine Östrogendominanz, dann hast du Phasen, da hast du Östrogen-Progesteron-Dominanz, die gibt es ja dann auch mal. Jedenfalls ist die Prämenopause dadurch gekennzeichnet. Symptome können sein Brustschmerzen, Stimmungsschwankung, Unruhe, Herzrasen und so weiter. Das kann ein paar Jahre dauern. Die nächste Phase ist die Perimenopause. Die ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass die Periode unregelmäßig ist. Die Frauen können alle 2 Wochen bluten, dann 3 Monate wieder normal, dann bleibt die Periode 3-4 Monate aus, dann kommt die wieder. Östrogen fährt noch viel mehr Achterbahn. Probleme von Hitzewellen bis Stimmungsschwankungen bis Wassereinlagerungen, Brustschmerzen, Migräneattacken, Schulterschmerzen, Frozen Shoulder, ne, was du auch beschrieben hast und so weiter. Also wirklich die Symptome sind von A bis Z, bis dann irgendwann das Östrogen dauerhaft fällt und wir haben den Zeitpunkt der letzten Blutung, die Menopause. Und wenn dann nichts mehr kommt an Blutung, kommen wir ein Jahr später in die Postmenopause. Und tatsächlich sagen viele Frauen da, oh, es geht mir besser, ich bin da durch. Warum ist das so? Das Verhältnis der Hormone stimmt wieder. Na, wenn wir normalerweise in den 20ern, 30ern irgendwann unsere Kinder bekommen, sind die Hormone in einem guten Verhältnis und uns geht es einfach meistens gut. Dann kommt die Prä- und Perimenopause, wo die Hormone außer Rand und Band sind und nicht mehr in einem guten Verhältnis. Das ist vor allem das, was uns so kürre macht. Aber dann, wenn die Hormone fallen, sind zwar beide im Keller, machen Folgen, aber wir haben nicht mehr diese hormonelle Diskrepanz und viele Frauen sagen, ich bin dadurch. So kann man sich das grob vorstellen, die verschiedenen Phasen.
Ich höre öfter von meinen Freundinnen, ich habe das noch nicht, obwohl die entweder so alt sind wie ich oder sogar etwas älter sind. Ja, vielleicht gehören sie dann eben nicht zu den 75-80% von den Frauen, die Beschwerden erleben. Dann sage ich immer herzlichen Glückwunsch.
Genau.
Katharina, was sagst du Frauen in diesem Alter, die sagen, ich bin noch nicht in den Wechseljahren, ich bekomme meine Periode noch regelmäßig und merke auch sonst nichts?
Dann sollen die einfach sich freuen darüber, dass das so ist. Und vielleicht ist das auch so, weil ich sage immer, es gibt so eine Drittelregel von Beschwerden. Ne? Ein Drittel der Frauen hat gar nichts. Denen geht es total gut, immer. Ein Drittel der Frauen leidet schon hier und da und dann irgendwann Hitzewellen und ein bisschen Stimmung. Und bei ein Drittel Frauen knallt es richtig. Die haben Beschwerden vom Allerfeinsten, die sind irgendwann nicht mehr arbeitsfähig, landen am Ende in einer Klinik, psychosomatische Kliniken, wie auch immer. Und ja, es kann durchaus sein, dass eine Frau vielleicht mit 40, Mitte 40 nichts verspürt. Aber im Hintergrund wird ja trotzdem was passieren. Nur es triggert sie in dem Moment einfach nicht. Und sie gehört zum Drittel der Glücklichen, die sagt, naja, ich komme da relativ glimpflich durch. Kann man sich einfach nur freuen.
Du hast eben gesagt, das ist sehr alarmierend. Ein Drittel ungefähr, ne, haben so starke Beschwerden, dass es auch
das ist viel.
Fälle gibt, die vielleicht sogar in einer psychosomatischen Klinik landen. Das sind dann wahrscheinlich ja auch Frauen, die, so wie ich, in der Situation erstmal gar nicht unbedingt an das Thema Wechseljahre denken. Also das
ist ja das Schlimme dabei, weißt du, die kriegen so diffuse Symptome wie depressive Verstimmung, Ängste. Frauen haben auf einmal Angst, Fahrstuhl zu fahren, mit dem Auto auf die Autobahn zu fahren. Das sind so Alltagsdinge, die jahrelang gemacht haben. Auf einmal funktioniert das nicht mehr. Und die kommen da irgendwann nicht mehr raus. Und die gehen zum Arzt und zum Gynäkologen. Und dann fragt er, haben sie noch ihre Periode? Ja, regelmäßig. Ja, dann bist du schon vom Tisch gewischt. Also mit den Wechseljahren. Und keiner hilft so richtig. Und am Ende vom Lied ist es einfach häufig so, dass sie entweder mit Antidepressiva behandelt werden, was oft nicht hilft, zu unerwünschten Nebenwirkungen führt wie Gewichtszunahme, haben ja eh schon viele mit zu kämpfen. Oder sie landen dann in einer Klinik, wo denen aber am Ende auch nicht wirklich geholfen wird, weil die Ursache ja nicht behoben wird. Deswegen wäre es, weißt du, eigentlich ganz wichtig, dass nicht nur viel mehr Gynäkologen geschult werden mit Thema Wechseljahre, sondern eigentlich alle Fachrichtungen. Sei es der Kardiologe, weil die Frau mit ihrem Herzrasen hingeht. Sei es der Orthopäde, weil du Schulter- und Gelenkschmerzen hast. Psychologen, Psychiater, die müssten da wissen, wenn eine Frau mit 40, 45 vor denen sitzt und die Symptome schildert, dann müssten alle Alarmglocken Richtung Hormone eigentlich schrillen. Weißt du, es geht durch alle Ärztegruppen durch, dass jeder mit daran denken müsste.
Warum ist das so, dass die Wechseljahrsbeschwerden so oft erst spät als auch solche erkannt werden, bei sowohl eben auch Patientinnen, aber auch eben vom medizinischen System?
Also grundsätzlich sind ja die Wechseljahre keine Krankheit. Es ist ein physiologischer Zustand, also ein normaler Zustand, durch den wir Frauen einfach gehen. Ärzte sind da, unser Gesundheitssystem ist darauf geschult, Kranke gesund zu machen. Aber Gesunde vermeintlich, gesund erhalten ist echt ein Problem und für viele ist das ein normaler Verlauf des Lebens. Zusätzlich kommt natürlich noch, dass wir das nicht wirklich lernen an der Uni. Ich lerne alle möglichen Fachrichtungen und später dann in meiner Facharztausbildung. Ich kann alle Tumorstadien rauf und runter beten und ich kann alle möglichen Geburten entbinden, die schwierigsten Lagen. Aber die Physiologie der Frau, wie sie dann alt wird, älter wird, das lernen wir nicht. Und dafür ist kein Bewusstsein da. Vielleicht am Ende auch hier und da wenig Interesse von manchen. Das ist das Problem.
Und deshalb bist du quasi auch Hormonexpertin.
Du, ich bin das habe ich mir nicht so bewusst ausgesucht. Das ist so gekommen, wie es halt manchmal im Leben so ist.
Dein Schwerpunkt.
Kommen im Leben Dinge, dass du sagst, Mensch, da arbeite ich mich rein, weil ich einfach selbst mit 38, 39 echte Probleme hatte. Ich hatte von jetzt auf gleich Herzrasen vom Allerfeinsten, dass ich so unruhig wurde. Und Stimmungsschwankungen, ich glaube, mein Mann könnte da auch was erzählen.
Und meine auch.
Dann war ich damals auf Mallorca auf einer ganz tollen Hormonfortbildung und da hat eine Hormonexpertin aus München über die verschiedenen Phasen der Wechseljahre erzählt und über die Hormone und so weiter. Da habe ich gedacht, Moment mal, aber die Frau davon, die erzählt doch von mir. Ja, dann bin ich losgetigert in die Apotheke, habe mir was geholt und eine Woche später ging es mir echt wieder gut. Und so habe ich gedacht, na, wenn es mir hilft, vielleicht hilft es den anderen auch. Und das ist ja jetzt schon wirklich viele Jahre her, 8 Jahre. Vor 8 Jahren war das Bewusstsein für Wechseljahre noch gar nicht so da wie heute. Kaum hat einer darüber gesprochen. Aber dann habe ich so angefangen, habe mich da reingearbeitet und so bin ich natürlich auch in dieser ganzen Hormonschiene gelandet und liebe es und kann vielen Frauen, glaube ich, sehr gut helfen.
Das glaube ich auch. Erzähl doch mal, wann zum Beispiel ein Hormonstatus sinnvoll und hilfreich ist und welche Blutwerte aus gynäkologischer Sicht unbedingt auch noch angeschaut werden sollten.
Also, ich sag dir mal eins, in den seltensten Fällen brauche ich einen Hormonspiegel.
Okay.
Weil ich höre der Frau zu. Ich kann, wenn sie zu mir kommt, ganz schnell, ich muss ja nur wissen, haben sie eine Periode? Ja, nein. Ist sie regelmäßig? Ja, nein. Da kann ich ja schon mal grob einsortieren. Dann frage ich sie, wie verläuft denn der Zyklus? Wie geht es in der ersten Zyklusphase? Wie geht es in der zweiten Zyklusphase? Und kann das einsortieren? Denn weißt du, in dieser ganzen Prä- und Perimenopausengeschichte, da ist auch jeder Zyklus anders. Nur weil der letzte Monat gut ist, muss der Monat nicht gut sein. Der nächste Monat kann schon wieder hormonell ganz anders sein. Deswegen zu dem Zeitpunkt, da wirklich Hormonspiegel zu machen, ich finde, das macht nicht so viel Sinn. Ich weiß, also wollen immer ganz viele Frauen. Ich sage denen, es macht keinen Sinn, das ist rausgeschmissenes Geld. Aber wenn sie nur wollen, dann mache ich das. Aber ich mache Hormonspiegel tatsächlich eher, wenn die Therapie nicht anschlägt, wenn es denen nicht besser geht. Nehmen wir mal an, ich habe eine postmenopausale Frau und sie nimmt ihr Östrogen und ihr Progesteron und sie sagt, Mensch, ich habe aber immer noch so Gelenkschmerzen und ich habe so Hitze und dann sagt sie schon, ich nehme 2 Hub. Dann frage ich, nehmen sie dir denn ordentlich einen richtigen Hub? Viele nehmen ihr immer so ein bisschen keinen richtigen Hub, dann erkläre ich nochmal. Und dann ist zum Beispiel so ein Zeitpunkt, da würde ich Östrogen messen. Kommt denn da überhaupt genug an? Wie ist das? Das sind Zeitpunkte, wo es sinnvoll ist. Oder wenn ich off-label arbeite mit Testosteron oder DHEA, das muss unter Kontrolle bleiben, das muss gemessen werden, da würde ich messen. Aber eigentlich ein erfahrener Arzt hört das raus.
Du hast eben von den verschiedenen Hüben gesprochen bei der Hormonersatztherapie. Mhm. Da kommen wir auf jeden Fall später nochmal sehr eindringlich auf das ganze Thema und dann erklärst du auch nochmal, welche Möglichkeiten es da gibt, um das richtig dann einzuordnen. Was würdest du denn einer Frau sagen, ja, warte nicht mehr länger, sondern lass dich ärztlich beraten. Wann wäre der Zeitpunkt?
Wenn sie Beschwerden hat, wenn es ihr nicht gut geht, wenn sie in ihrem Alltag beeinträchtigt ist. Denn wenn es einer Frau gut geht, muss die ja nichts machen. Aber wenn es ihr schlecht geht, warum muss sie denn leiden? Also spätestens ab dem Zeitpunkt, wo sie sagt, mir geht es nicht gut und ich bin dadurch beeinträchtigt.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Das kann ich auch nur jeder Frau wirklich ans Herz legen. Ja, dass man auch drauf schaut, dass man da wirklich gut beraten ist, dass man einen guten Gynäkologen oder eine gute Gynäkologin hat,
ja, aber
nicht vom Tisch gewischt
genau.
wird.
Genau, da kommen wir nämlich zu einem anderen ganz großen Problem. Ne?
Genau, da kommen wir auch später tatsächlich nochmal drauf zu sprechen, ne? Wie man auch wirklich gut den Arzt Arzt oder die Ärztin auswählt. Da habe ich noch ganz viele Fragen.
Ja, da bin ich mal gespannt, ob ich da die richtige Antwort für dich habe.
Aber erzähl mal, was denn die häufigsten Fragen sind, den Frauen zum Thema Wechseljahre überhaupt zu dir kommen, aus dem Praxisalltag heraus.
Die kommen mit ihren Beschwerden und wollen erstmal grundsätzlich wissen, ist das hormonell? Ne? Also sind die Stimmungsschwankungen, sind die Gelenkschmerzen, sind die Wutanfälle und Traurigkeiten? Ist das jetzt hormonell oder habe ich einfach ein psychisches Problem? Und dann natürlich, wenn ich denen das erkläre, häufige Fragen sind natürlich immer zu Nebenwirkungen, Risiken, die große graue Wolke, Brustkrebsrisiko mit Hormonen, wie sieht es da nur so aus? Anwendungsfehler, wie lange soll ich was einnehmen? Das würde ich sagen, sind so die größten Fragen von den Frauen.
Welche Themen haben sich in den letzten 2 bis 3 Jahren denn besonders verändert, eben auch durch Social Media und neue öffentliche Aufmerksamkeit? Und da ist es ja wirklich so...
Bewusstsein hat sich sehr verändert, Gott sei Dank.
Ja, also ich meine, das war ja letzten Endes eigentlich auch der Grund bei mir, warum ich gesagt habe, ich starte diesen Meno-Podcast, weil ich selber durch dieses Tal, um es mal wirklich böse jetzt zu formulieren, gegangen bin und da auch, ja, mich einfach nicht so gut beraten, abgeholt gefühlt habe und ja, mir auch viel irgendwie so selbst erarbeiten musste, mich da viel selbst auseinandergesetzt habe und jetzt auch diesen Raum bieten möchte, dass Frauen halt einfach vielleicht so Momente haben, wo sie, ja, ach, ja, aha, ja, stimmt. Also da kann ich besser mit umgehen. Ne?
Da passiert ja gerade viel, ne? Viel Social Media, viele tolle Podcasts und jetzt auch deiner. Also die tragen ja alle dazu bei, dass die Frauen aufgeklärt werden und dass sie merken, ah, okay, ja, die Symptome, die scheinen ja typisch zu sein. Also ich falle gar nicht so aus der Reihe. Ich bin normal. Ich habe gar kein psychisches, psychiatrisches Problem oder sonst was. Ich habe ein hormonelles Problem und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, denn da ist ja Licht am Horizont, das zu behandeln. Und ich glaube, das ist toll, dass die Aufklärung das jetzt leisten kann. Egal wie, ob das Zeitschriften zum Teil sind. Manche guten Influencer, Podcasts, Ärzte, die das machen. Also es gibt wirklich viel Aufklärung im Moment.
Ja, ich finde das super. Weil früher, also wenn ich mich zurückerinnere, auch so zu den Zeiten, als meine Mutter in der Phase war, ich habe da nicht einmal irgendwas drüber gehört. Vielleicht jetzt mal so rückblickend, dass sie auch mal gesagt hat, oh ja, mir war immer heiß. Oder die hat dann morgens immer gesagt, wenn die sich fertig gemacht hat, auf dem Weg zum Büro, oh, mir ist so warm, ich schwitze. Und wahrscheinlich, ne, ist es das, aber geklagt oder auch meine Oma gejammert haben die nicht.
Unsere Omas, die hatten dafür keine Zeit. Das waren Nachkriegskinder, da wurde nicht gejammert, da wurde einfach ertragen. Aber weißt du, wenn man überlegt, wann kam denn diese schreckliche Studie raus, die ja alles so ins Wanken gebracht hat? Das war 2002, also vor 24 Jahren. Und wenn wir überlegen, vor 24 Jahren, wie alt wir waren, wie unsere Mütter waren. Und damals wurde ja gesagt, stopp, Vorsicht, keiner mehr Hormone nehmen, Hormone machen Brustkrebs.
Du sprichst von der großen
Von dieser WHE-Studie, genau, die 2002. Das war ja vor 24 Jahren. Und das passt ja dazu, dass du sagst, ich habe meine Mutter immer leiden sehen. Ich, obwohl meine Mutter auch Gynäkologin war, habe sie auch leiden sehen. Das war damals einfach so in den Köpfen drin. Aber mittlerweile, das ist ja so oft widerlegt und wir haben so oft schon darüber gesprochen. Eigentlich wissen die Frauen gut Bescheid und es ist heute einfach eine andere Zeit.
Erlebst du denn, also dann logischerweise auch, dass Patientinnen heute einfach informierter sind? Ja. Oder hast du das Gefühl, die sind teilweise vielleicht sogar auch verunsicherter?
Teils. Manche kommen und haben gar keine Ahnung von nichts. Und manche kommen und sind extrem gut vorbereitet. Das liebe ich ja. Ne? Wenn die Patienten kommen und schon mal ein bisschen Bescheid wissen und mir auch echt tricky Fragen stellen, wo ich denke, boah, sie haben sich echt damit auseinandergesetzt. Das finde ich einfach total gut. Ich meine, da kann ich ja super mit einsteigen. Die so sehr verunsichert sind, ich würde sagen, das sind eher die wenigen. Die kommen auch vor. Aber das sind nicht mehr ganz so viele wie früher.
Also viel hilft durchaus.
Absolut. Ja, man muss nur wirklich gucken, wo man sich informiert. Ne? Denn ich habe schon oft gehört, es gibt komische Foren bei Social Media, wo abstruse Geschichten erzählt werden. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich glaube, wenn man Ärzten folgt, vernünftige Podcasts hört, dann hat das Hand und Fuß und da kann man sich gut informieren.
Das wäre jetzt auch tatsächlich die nächste Frage von mir gewesen. Wo denn die größte Gefahr durch Halbwissen, Influencer-Tipps oder eben auch kommerzielle Angebote rund um die Menopause liest?
Klar, natürlich, ne? Dann meint der, Vorsicht, mach das nicht, weil das passiert das, mach dies nicht. Also das ist schon, weißt du, eine Hormontherapie ist ja unfassbar individuell. Nur weil sie zum Beispiel eine bestimmte Form bei dir funktioniert, muss sie nicht bei deiner Freundin funktionieren, weil jeder reagiert auf Hormone anders, jedes Gehirn reagiert auf Hormone anders. Zum Beispiel Progesteron, das wirkt in dem einen Gehirn anders wie bei der anderen und das kann man nicht alles über einen Kamm scheren, wie jemand was nehmen soll. Das muss man immer individuell mit einer Patientin festlegen. festlegen und besprechen.
Und damit komme ich jetzt auch als perfekte Überleitung von dir zu dem Thema.
Als hätte ich es geahnt.
Genau, der Hormontherapie. Also du hast ja eben auch schon gesagt, aufgrund auch dieser großen Studie in 2002 haben eben auch viele Frauen Angst vor Hormonen. Und ich gebe ganz offen zu, ich habe mich selber sehr dagegen gesträubt, also wirklich lange, lange, lange. Und war da auch nicht wirklich gut aufgeklärt.
Deswegen, ist nämlich das Problem, ja. Die mangelnde Aufklärung.
Genau, die mangelnde Aufklärung. Und deswegen habe ich ja eben schon gesagt, liegt mir auch dieses Thema so am Herzen, dass ich eben auch Frauen frühzeitig gern diese Informationen und Hilfen auch mit an die Hand geben möchte. Katharina, erklär doch erst einmal überhaupt diese Hormontherapie als solche. Mhm. Also von Beginn an, von Anfang an.
Du meinst, wie man anfangen kann?
Also überhaupt. Also die Therapieform. Also
es gibt ja verschiedene Formen. Genau. Es kommt ja erstmal ganz drauf an, in welcher Wechseljahrsphase befindet sich die Frau und wie behandle ich sie. Denn eine Frau in der Prä- und Perimenopause behandle ich ganz anders wie eine Frau ab der Menopause und gar in der Postmenopause. Das ist total unterschiedlich. Und grundsätzlich ist natürlich spätestens ab dem Zeitpunkt der Menopause, wenn Östrogen fällt, eine Gabe von Östrogen notwendig. Immer transdermal, immer über die Haut, weil eine Gabe vom Östrogen transdermal, wir umgehen den Leberkreislauf, wir erhöhen nicht das Thrombose- und Schlaganfallrisiko und das ist einfach sicher. Das kann eine Patientin, wenn sie keine Gebärmutter hat, einfach als Monotherapie alleine machen. Sobald eine Patientin eine Gebärmutter hat, brauchen wir immer einen Gegenspieler. Warum? Wenn wir dauerhaft Östrogen geben, würden wir fördern, dass Schleimhaut in der Gebärmutter wächst. Das könnte zu Blutungsstörungen, ständigen Zwischenblutungen, Schmierblutungen führen. Das könnte aber am allerschlimmsten dazu führen, dass wir Gebärmutterschleimhautkrebs bekommen. Das wollen wir nicht. Deswegen brauchen wir einen Gegenspieler. Je nach Alter, je nach Phase der Wechseljahre, ein synthetisches Gestagen. Oder es kann so ein teilsynthetisches Gestagen sein. Oder wir benutzen ein Progesteron. Aber Fakt ist, die beiden gehören, wenn eine Gebärmutter da ist, immer zusammen. Maurer und Klempner. Der eine baut auf, der andere hält das alles schön flach. So muss man sich das einfach vorstellen. Ja, und dann ist das natürlich noch wichtig, den Intimbereich gesondert zu betrachten. Also wenn eine Patientin von mir Östrogen und Progesteron bekommt, bekommt sie auch immer noch vaginales Östrogen. Das ist ja oft ein Irrglaube, dass die Frauenärzte sagen, nein, jetzt nehmen Sie schon Ihr Gel. Das reicht auch. Nein.
Und warum ist das so?
Die brauchen das einfach für die Schleimhaut, für das Wohlbefinden im Intimbereich, damit sie keine Schmerzen beim Verkehr haben, damit sie keine Inkontinenzprobleme bekommen, damit Blasenentzündungen nicht häufiger vorkommen. Denn es ist so, wenn wir das systemische Östrogen über die Haut einnehmen, das wirkt zwar alles für unsere ganzen Beschwerden, die wir haben, aber der Intimbereich, der muss wie so ein zartes Pflänzchen im Garten an der Seite immer noch mal separat gegossen werden. Und so ist das so ein bisschen mit einer Vaginalcreme.
Erzähl doch mal an der Stelle, schweife ich mal ganz kurz ab, warum das überhaupt so ist, dass alles irgendwie die Haut, die Schleimhäute, dass alles trockener wird. Und
ja, weil Östrogen fehlt. Östrogen brauchen wir einfach zur Durchblutung in den Schleimhäuten. Wir brauchen das für unser also das Bindegewebe baut sich ab, das Kollagen baut sich ab, die Haut wird schlaffer. Im Intimbereich kann es zu Senkungsproblemen kommen. Es kommen viel häufiger Keime in die Blase rein. Wenn Östrogen im Intimbereich fehlt, dann bekommen wir ständig Blasenentzündungen. Also Östrogen ist ja für super viel wichtig. Ganz nebenbei natürlich nur für unsere Gefäße, Knochen und so weiter. Ne, denn die Frau, das Drittel, was super durch die Wechseljahre kommt, toll für sie. Aber sie hat ja ein anderes Problem. Und zwar die mangelnde Prävention. Denn Östrogene schützen uns ja von vielen Folgeerkrankungen, die wir bekommen durch den Östrogenmangel. Und das ist tatsächlich etwas, was viele Frauen nicht wissen. Du hast mich ja eben gefragt, da ist tatsächlich noch ein mangelndes Bewusstsein. Die wissen, Hitzewellen, so, Östrogenmangel, aber die denken alle, boah, ich bin so durchgekommen, alle super. Dann sage ich denen, ja, aber wie ist denn ihr Knochenstatus? Wie ist ihr Risiko für koronare Herzerkrankung, Risiko für Diabetes und so weiter? Und da wissen ganz wenige überhaupt drüber Bescheid.
Ich glaube, eine Knochendichte-Messung in dem Alter ist auch relativ sinnvoll.
Ich würde das immer mal machen. Ich würde das, je nachdem, wer vielleicht in der Familie Vorbilder, also wenn zum Beispiel die Oma schon Osteoporose hatte, die Mutter, würde ich durchaus auch mal mit Mitte 40 mal zu so einer DEXA-Messung, nennt sich das. Das ist natürlich eine Selbstzahlleistung, das zahlen die Kassen nicht. Ich würde mal gucken, wer im Umkreis macht das. Würde ich einfach mal Knochenstatus mal überprüfen lassen. Und dann, je nachdem, was da rauskommt, alle paar Jahre mal hingehen und gegenchecken.
Und du hast eben von den Symptomen gesprochen, also Prävention betreiben durch die Einnahme von den Hormonen. Was schütze ich denn davor dann?
Ich schütze meinen Knochen vor Abbau. Muss dir vorstellen, am Knochen sind, ich sage das mal ganz einfach, knochenfressende und knochenaufbauende Zellen. Und wenn ich genug Östrogen habe, dann sind die knochenaufbauenden Zellen super aktiv und das ist alles prima. Habe ich zu wenig Östrogen, sind die knochenfressenden Zellen viel aktiver und sie zerknabbern den so ein bisschen wie so ein Schweizer Käse. Und es kann dann zu einer Osteoporose kommen, es kann zu Knochenbrüchen kommen und so weiter. Deswegen schützen Östrogene vor Osteoporose. Dann unsere Gefäße. Wenn Östrogen fällt, geht Cholesterin hoch, Blutdruck geht hoch, wir kriegen Ablagerung in Gefäßen und so weiter. Wir haben mit Östrogen sind die Gefäße viel elastischer und können sich auch Blutdruckschwankungen anpassen. Wenn Östrogen fällt, werden die Gefäße enger und dann haben wir durch das hohe Cholesterin vielleicht noch Ablagerung. Dann haben wir vielleicht sowieso eine familiäre Cholesterinämie, also eine Veranlagung zu hohen Werten. Dann haben wir vielleicht noch ein hohes Lipoprotein A, was auch ein Risikofaktor ist. Und schon steigt das Risiko zum Beispiel für einen Herzinfarkt.
Oder Schlaganfall.
Oder Schlaganfall. Mhm. Vielen Frauen ist nicht klar, dass Todesursache Nummer 1 einfach koronare Herzerkrankungen sind bei uns Frauen. Getriggert durch Hormonmangel.
Schreibt man ja tatsächlich eigentlich erstmal so den Männern eher zu, ne? Also so.
Ja, genau. Ja. Genau, aber für uns Frauen ist das wahnsinnig relevant. Mhm. Unser Risiko für Diabetes steigt total mit Östrogenmangel. Wir wissen auch, dass eine Östrogentherapie uns wirklich auch vor Darmkrebs schützen kann. Also du merkst, da ist wirklich viel Prävention. Da wird vielleicht auch noch einiges über die nächsten Jahre kommen, aber das ist nicht wirklich in aller Munde. Alle haben immer nur diese graue Brustkrebswolke über dem Kopf, aber keiner hat die Östrogenmangelfolgen im Kopf. Ich möchte nicht gerne mit Mitte 60 mit dem Oberschenkelhalsbruch irgendwo liegen.
Und deswegen finde ich so super, dass du heute hier bist und das alles mal so richtig schön erklärst. Und erzähl doch mal was, wie würdest du heute sachlich über Nutzen und Risiken der menopausalen Hormontherapie sagen? Also Risiko-Nutzen-Abwägung im Grunde genommen.
Also am Ende muss das jede Frau für sich selbst entscheiden. Mhm. Ja? Ich persönlich bin der Meinung, dass das Nutzen absolut überwiegt. Denn was steht auf der Negativseite ist natürlich nach jahrelanger Einnahme dieses leicht erhöhte Brustkrebsrisiko. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich Wohlbefinden. Ich habe keine Symptome. Ich schütze mein Herz, meine Gefäße, meine Knochen, meinen Darm und so weiter. Also du merkst, ich bin total für Hormon und kläre die Patienten so auf. Wir besprechen natürlich auch die kleinen Risiken. Den Risikofaktor kann man nicht vom Tisch wischen, der ist ja einfach da. Aber ich bin der Meinung, dass im Leben nichts ohne Risiko abläuft. Du kannst über die Straße gehen, es kommt ein Idiot, fährt dich platt. Also man kann nicht immer alles im Leben kontrollieren. Und hier sehe ich absolut mehr die Vorteile.
Den reinen Nutzen.
Absolut.
Und für welche Beschwerden ist eine Hormontherapie besonders wirksam? Und wo sollte man keine Wunder erwarten? Oder sagst du, das ist gleichermaßen? Also wenn ich das nehme, dann
ist alles wieder gut. Das kommt immer darauf an, ob wirklich alle Symptome jetzt von Hormonen kommen. Die Frauen kommen immer und alle und meinen immer, das muss alles hormonell sein. Ich sage denen, ja, das kann, aber manchmal Libidoverlust kann natürlich hormonell sein. Es kann aber auch einen ganz anderen Hintergrund haben. Da kann ich mit einer Hormontherapie auch nicht alles reißen. Aber wenn eine Frau kommt und sagt, ich habe überall Gelenkschmerz und ich habe Hitzewellen des Todes, ja, da kann ich dir versprechen, das ist bald weg.
Und Libidoverlust, Stichwort?
Großes Thema.
Großes Thema?
Ja, ich würde sagen, dass 90% der Frauen, die zu mir kommen, viele sprechen das aktiv an, aber ich habe ja einen Fragebogen, den jede Patientin bekommt, die zur Hormonsprechstunde kommt, da wird das abgefragt. Da gehe ich auch drauf ein, weil ich das unfassbar wichtig finde. Nicht jeder möchte das ansprechen, aber ich würde sagen, dass für 90% der Frauen das ein Thema ist, mehr oder weniger. Die eine sagt, naja, ich war noch nie so, sexlustig, heute noch weniger. Oder manche sagen, boah, ich hatte echt immer viel Spaß, war immer super und jetzt seit einem Jahr, der soll mich nicht mal angucken, ich will nicht angefasst werden. Das finde ich schon ernst zu nehmen. Da muss man die Frau ernst nehmen, mit ihr einiges besprechen und Hormone abnehmen. Da würde ich zum Beispiel nämlich unbedingt Testosteron mal messen und gucken, dass ich ihr helfen kann. Viele Gynäkologen sagen dann mal, ja, also was ich da schon mal von Frauen höre, was manche denen vorschlagen. Also da würde ich mich Grund und Boden schämen, wenn ich sowas einer Frau sagen würde. Aber viele werden abgestempelt, so nach dem Motto, ach ja, ein bisschen Libidoverlust, stellen sich mal nicht so an. Dabei kann das aber für eine Partnerschaft Schwangerschaft schon
belastend sein, ne?
Sehr belastend sein, ja.
Stichwort vor allen Dingen, es gibt ja auch andere vielleicht noch Krankheiten, wie zum Beispiel, wenn du mal Richtung Schilddrüse guckst. Ne?
Also das gehört für mich immer mit dazu. Ne? Also wenn eine Patientin, das habe ich vorhin nicht erwähnt, wenn eine Patientin kommt und wir sprechen über Hormone, ich frage immer nach der Schilddrüse. Wann ist die gecheckt worden? Ja, dann sagt sie mir, ja, vom halben Jahr hat gesagt, alles gut. Dann sage ich, nee, den Wert will ich selber sehen, weil ich glaube ja nur noch die Hälfte von irgendwelchen Befunden, die auswärts besprochen werden. Und oft ist es ja so, dass die Frauen sagen, hey, mein TSH war gut. Dann sage ich, irgendwie waren die anderen Werte. Also TSH, bitte, ist kein Schilddrüsenhormon, das ist ein Steuerhormon der Schilddrüse. Ich möchte TSH, FT3, FT4 sehen. Also ich möchte die Schilddrüse wirklich am Ende beurteilen. Das gehört immer mit dazu.
Bei mir war es auch nämlich so, dass ich vor ein paar Jahren meine Schilddrüse komplett entnommen bekommen habe. Mhm. Und ich meine, wenn man da nicht richtig eingestellt ist zum Beispiel, aufgrund verschiedener Einflüsse, Faktoren, dann können da genauso Symptome auch daraus entstehen, die in den Wechseljahren halt präsent sind. Das ist das Problem. Deswegen muss man da, glaube ich, schon auch sehr differenzieren.
Ja, absolut. Da hast du vollkommen recht. Viele Autoimmunerkrankungen, Hashimoto, was auch immer. Schilddrüse gehört immer zur Abklärung mit dazu.
Und wenn wir jetzt nochmal zurück zu der Hormontherapie gehen, also erklär jetzt nochmal genau, wir haben jetzt über das Thema bioidentische Hormone ja noch nicht so ganz stark gesprochen. Also ne, da gibt es ja eben auch die unterschiedlichen, also bioidentisch und synthetisch sind ja zwei Paar Schuhe.
Absolut.
Erklär mal, was dahinter steckt.
Das bioidentische Hormon, musst du dir vorstellen, ist ja das Östrogen und das Progesteron. Wenn man sich die kleinste Molekülstruktur davon vorstellen würde, entspricht das haargenau dem, was unser Körper sonst immer selber hergestellt hat. Wenn ich also ein bioidentisches Hormon nehme, kommt das in den Körper und der Körper erkennt, ach Mensch, das kenne ich, das schnappe ich mir, das packe ich an den richtigen Rezeptor und die Sache funktioniert. Deswegen, wenn Frauen mich nach Nebenwirkungen von bioidentischen Hormonen fragen, sage ich mal, es gibt so gut wie keine. Es sind die sich vielleicht früher auch gehabt hätten. Also ein Beispiel, Frau hatte schon immer PMS, ich gebe dir Progesteron, dann reagiert die wieder mit PMS, weil sie das einfach nicht verträgt, wie Progesteron an ihren Rezeptor andockt. Oder wenn es nicht funktioniert vom Östrogen, dann hat sie zu viel oder zu wenig. Aber ansonsten macht das Hormon nicht wirklich Nebenwirkung. Ein synthetisches Hormon ist natürlich ein künstliches Hormon. Aber ich möchte an der Stelle sagen, ich verteufel das nicht, denn in der Prä- und Perimenopause kann es für ganz viele Frauen ein Segen sein. Und ganz häufig kommen die zu mir und schildern mir Beschwerden und sagen, ja, Moment mal, aber an der Stelle, wir kommen hier bioidentisch noch nicht weiter. Sie sind zu früh. Wir müssen teils synthetisch, teils bioidentisch arbeiten. Dann sagen die, ja, toll, aber wir sind nicht hergekommen, um eine Pille zu nehmen. Das verstehe ich alles. Aber das große Durcheinander, das Hormonchaos in der Prä- und Perimenopause, kriege ich mit bioidentischen Hormonen nicht in den Griff. Also muss ich mir in dieser Zyklusphase das synthetische Gestagen nehmen, denn mit dem synthetischen Gestagen kann ich die Steuerhormone im Gehirn blockieren. Ich kann also dem Gehirn sagen, hör auf, die Eierstöcke zu animieren, Hormone zu produzieren, denn ich will da Ruhe drin haben. Und das funktioniert wunderbar, denn dieses Chaos vom Östrogen fahre ich damit runter, der Frau geht es besser, dann gebe ich ihr dazu on top bioidentisches Östrogen. Manchmal gebe ich ihr dann auch noch Testosteron drauf. Und dann musst du dir vorstellen, dann ist einfach jeder Tag gleich. Die Eierstöcke halten die Klappe, ich gleiche aus und jeder Tag ist hormonell gleich. Und dafür sind die synthetischen Hormone einfach großartig. Den Frauen geht es besser, die haben keine Migräne mehr, die haben keine Stimmungsschwankungen mehr. Denen geht es viel, viel besser. Deswegen, ich finde, die gehören auch dazu. Man soll sie nicht so verteufeln. Und man kann das später dann wechseln. Aber in dieser Phase ist das meistens die einzig richtige Lösung.
Aber dann bist du ja auch wirklich wie so ein kleiner Sherlock, der erstmal gucken muss, dass, ne?
Also ja, deswegen ist das
an
individuell.
Stellschrauben muss natürlich sich drehen.
Ne? Wie sehr ist die Frau belastet? Was sind vor allem ihre Symptome? Ich frage ja auch gerne, was ist das schlimmste Symptom für sie? Was würden sie sich wünschen, wenn das weg wäre, würde es ihr wieder richtig gut gehen? Und dann weiß ich das ja natürlich einzusortieren und weiß, wie ich agieren muss. Aber es passiert mir auch mal, dass ich sage, ja, wir probieren das mal, wenn es nicht so gut funktioniert, dann müssen wir das nochmal so probieren. Also manchmal muss man mehrere Türen öffnen, bis man am Ziel ist.
Also bei mir war es tatsächlich auch so. Ich habe dann halt, seit einem Jahr mache ich diese bioidentische Hormonersatztherapie. Ich habe mich dann letzten Endes dazu durchgerungen, weil ich so starke Einschränkungen hatte. Also ich hatte, ne, von den Hitzewallungen hatte ich berichtet. Ich hatte von meiner Frozen Shoulder berichtet. Also und auch im Knie habe ich schon ein bisschen so Gelenkprobleme Probleme
gemerkt. Geht es dir denn besser jetzt?
Pass auf, das ist wirklich der Wahnsinn. Dann hatte ich, ja, ich bin immer aufgewacht. Ich habe super schlecht geschlafen. Also das hat mich auch sehr, sehr doll belastet, dass ich morgens aufgewacht bin und im Grunde keine Nacht mehr richtig durchgeschlafen habe. So dieses, ne, ich
gehe abends ins Bett. Schrecklich.
Und es war, und das kenne ich gar nicht, weil ich bin eine sehr gute Schläferin, um es mal so zu formulieren. Und das hat mich fertig gemacht. Ja. Und dann hatte ich auch letztes Jahr so Phasen, wo ich plötzlich angefangen habe zu denken, wo ist denn hier noch mein Platz in der Familie? Und also so völlig weird, ja.
Ja, klar.
Und da war für mich dann wirklich der Zeitpunkt gekommen, dass ich gesagt habe, ich will das Zeug. Und dann habe ich das angefangen.
Der Leinsdruck muss einfach nur groß genug werden.
Der war groß genug, ich sag's dir. Und dann habe ich das angefangen und ich fand es echt unfassbar überraschend, also fantastisch.
Wie schnell ging es dir besser?
Es hat keine Woche gedauert, ja, so ungefähr. Super. Also hier meine Schulterprobleme, die waren wirklich nach, glaube ich, maximal 2 Wochen komplett weg.
Und so, Mädels, hört euch das mal an, alle da draußen, wirklich, die das haben. Hört euch, wie gut das funktioniert. Und das erlebe ich tagtäglich in der Praxis genauso.
Ich schmeiße abends meine Progesteron-Tablette ein und schlafe wirklich die Nächte wieder durch. Also ich...
Aber das hat nicht jeder. Das muss man sagen, mit den Schlafstörungen, mit dem Progesteron, das kann funktionieren. Es funktioniert aber nicht bei jeder und es ist auch so, dass nicht jeder Progesteron einfach verträgt. Also nur so kurzer Tipp, wenn ihr draußen, also wenn ihr in euren 20er, 30ern ohne Pille jetzt immer sagen würdet, boah, ich hatte ganz schön ordentlich PMS, ne? Also immer in der zweiten Zyklushälfte totale Probleme, dann könnte es sein, dass das mit Progesteron nach hinten losgeht, weil das setzt einfach an dem Rezeptor und macht wieder das Gleiche wie in den 20ern. Da muss man anders agieren.
Fragst du das quasi auch ab?
Ja, mittlerweile schon. Also ich lerne ja auch über die Jahre dazu und frage die Frauen, die früher PMS, also die können das nur beurteilen, wenn sie keine Pille genommen haben. Und sagen, nee, hatte ich nie Probleme, dann mache ich das. Wenn die sagen, boah, ja, hatte ich total, dann bin ich vorsichtig und versuche tatsächlich was anderes. Oder gib nicht die orale Gabe, sondern eher die Vagi vom Progesteron.
Und das ist genau, was macht das?
Ja, also das geht, das wirkt etwas anders, ne? Also wenn ich Progesteron schlucke, wird es ja über die Leber verstoffwechselt. Mhm. Und da sind ja erstmal nach einer Stunde sowieso mindestens die Hälfte schon mal, hat die Leber rausgeschmissen. Ah, okay. Und es wird zu einem Stoff, Allopregnenolon, was so diesen beruhigenden Effekt haben kann und schlaffördernden. Aber nicht bei jeder. Wenn ich das vaginal einnehme, habe ich das so in der Form nicht. Und die vaginale Progesteronanwendung ist wirklich vor allem dafür, dass das Progesteron an die Schleimhaut kommt. Ne? Damit die Schleimhaut in der Gebärmutter nicht immer mehr wächst bei gleichzeitiger Östrogengabe. Es hat aber sonst nicht diesen schlaffördernden Effekt.
Welche Rolle spielen denn überhaupt Alter und Zeitpunkt des Beginns dieser Therapie, wenn ich mich jetzt, also oder anders gesagt, also ich bekomme schon irgendwie seit, keine Ahnung, 5 Jahren meine Tage nicht mehr.
Ja, und kannst du ja immer noch anfangen. Du meinst dieses goldene Fenster, was man
genau,
so sagt. Ne? Also das sagt man eigentlich bis zu 10 Jahre nach der letzten Periode, weil man dann noch so ein bisschen was reißen kann mit der Prävention auch. Irgendwann ist die Sache einfach durch und irgendwann ist das Risiko, dass man doch irgendwie kardiovaskuläre Sachen auslöst, zu hoch. Und ich würde immer sagen, so früh wie möglich anfangen. Klar könnte man noch 8 Jahre danach anfangen, aber ich wäre immer dafür, wenn jemand dafür offen ist, Beschwerden hat, nicht warten, anfangen.
Und dann wäre noch die Frage, für wie lange? Weil ich zum Beispiel habe tatsächlich von einer Endokrinologin. In der Praxis bin ich nicht mehr.
Ach, hör mir auf mit Endokrinologen.
Die hat zu mir gesagt, wirklich maximal 5 Jahre.
Ich möchte ganz kurz noch was gerne zu den Endokrinologen sagen, denn viele Frauen, die bei ihrem Frauenarzt nicht weiterkommen, die gehen ja dann zum Endokrinologen. Mensch, bald, das ist doch der Arzt für hormonelle Geschichten. Also wenn der mir nicht hilft, wer denn sonst, ne? Also man denkt wohl richtig, aber die Realität ist doch ein bisschen anders, denn Endokrinologen kennen sich ja wahnsinnig gut aus mit schweren hormonellen Störungen. Aber so wie ich zu Anfang gesagt habe, die Wechseljahre sind eine physiologische Phase in unserem Leben. Und für einen Endokrinologen ist das keine Krankheit. Also wird man abgetan. Und wenn man da Hormone abnimmt und das Östrogen ist im Keller, sagt er, ja, ist alles okay. Ist einfach menopausaler, postmenopausaler Status. Ja, super, hat man auch noch nichts gewonnen. Deswegen Vorsicht, Endokrinologen können nicht immer an der Stelle helfen. Nicht, weil sie nicht können. Ich weiß nicht, die sehen das einfach als normal an. Und jetzt musst du mir nochmal helfen. Was hast du mich gerade nochmal gefragt?
Genau, das Endokrinologen.
Genau.
Warte. Die haben zu mir gesagt, nur für 5 Jahre.
Ach ja, genau, das war mit der Länge der Einnahme. Entschuldige bitte, genau. Ja, man, ja, weißt du, diese 5 Jahre, das liegt einfach daran, weil man sagt, okay, nach 5 Jahren der Hormoneinnahme können wir überhaupt in Zahlen bemessen eine Risikoerhöhung fürs Brustkrebsrisiko. Ich handhabe das so, dass ich das meinen Patienten völlig offen lasse. Meiner Meinung nach kann man Hormone bis ins Grab mitnehmen, also bis ins Nimmerlein nehmen, weil, weißt du, was nützt es mir? Dann habe ich mit Mitte 50 mit einem Hormon angefangen, dann setze ich die mit 60 wieder ab. Ja, aber mit 60 habe ich doch keine eigene Hormonproduktion wieder. Also wenn die Eierstöcke einmal eingeschlafen sind, dann schlafen die. Und solange ich denen was dazugebe, meinem Körper Hormon gebe, geht es ihm ja gut. Aber wenn ich nach Jahren absetze, bin ich ja ganz schnell wieder in dem Stand, wo ich vor 5 Jahren schon war. Deswegen, ich denke, da wird sich in den nächsten Jahren vielleicht mal was ändern müssen mit Indikationsstellung, dass auch die Prävention eine Indikation ist für Hormone und dass vielleicht nicht mehr so diese 3-5 Jahre propagiert werden, sondern eher auch die längere Einnahme. Bei mir kann jede so lange ihre Hormone nehmen, wie sie möchte. Und so kläre ich auch auf.
Ich bekomme immer wieder mit, dass die gynäkologische Beratung eben auch in Bezug auf die Wechseljahre zu wünschen übrig lässt. Ne? Ja. Also das haben wir ja schon eben kurz mal angesprochen, dass die Frauen damit eben einfach sehr oft alleingelassen werden, wobei doch eigentlich ja Gynäkologe oder Gynäkologin auch erste Anlaufstelle sein sollte. Ne? Mhm. Wie gehst du denn dabei vor? Also erzähl mal aus deinem Praxisalltag, wenn jetzt eine Frau zu dir kommt und sagt, oh, Frau Dr. van der Grinden, ich glaube, Sie müssen mal gucken, ich bin in der Menopause oder in welcher Phase oder wie gehst
also
du?
Also ich habe ja sowieso eine separate Hormonsprechstunde, wo ich für die Patienten sehr viel Zeit habe und alles mit ihr besprechen kann. Aber das ist eine Selbstzahlerleistung. Ich mache es grundsätzlich so, wenn die Patientin zu mir zu einer normalen Vorsorge kommt, eine Kassenpatientin, wir haben einfach nicht viel Zeit für eine Patientin. Wir haben im Schnitt 7-8 Minuten für eine Patientin. Wenn ich die vernünftig untersuche, das braucht schon ein paar Minuten. Ich habe also eigentlich in der Praxis, im Alltag faktisch keine Zeit, um mit ihr über ihre Libido-Störung zu sprechen. Denn die ist ja mal nicht in 2 Minuten besprochen. So, dann sage ich, wir können das jetzt auf 2 Wegen lösen, so und so, ich verschreibe ihnen Hormone, erkläre kurz, wie sie es machen und dann muss sie anfangen. Ich habe dann einfach keine Zeit, auf ihre Beschwerden im Einzelnen einzugehen. Oder ich schlage ihr vor, sie kommt in die Hormonsprechstunde als Selbstzahlerleistung und ich habe alle Zeit der Welt, mit ihr über alles zu sprechen. Das ist leider die Realität.
Machst du das bei dir in der Praxis vor Ort? Oder
ja,
wie?
Genau. Ich mache das vor Ort. Es gibt Vor-Ort-Termine. Es gibt ja, wie du zu Anfang gesagt hast, Videosprechstunde. Ich lache schon manchmal international anbiete, weil ich wirklich von Frauen, die auf der ganzen Welt leben, mich irgendwie bei Insta mal gesehen haben und Termine buchen. Und so helfe ich denen per Video ja bundesweit oder wo auch immer hin.
Was ja super ist, weil du ja eben selber gesagt hast, dass die Zeit so knapp bemessen ist und das ja nicht nur bei dir, sondern auch bei den anderen Kollegen und Kolleginnen. Und deswegen finde ich es total klasse, dass du gezielte Hormonsprechstunden und auch über Video die Möglichkeit anbietest.
Ja, die Frauen, weißt du, du kannst nicht in 7 Minuten eine Untersuchung machen, die Brust abtasten und alles und dann noch mit ihr detailliert über ihre Symptome sprechen. Das funktioniert zeitlich nicht, aber das ist nun mal einfach unser Gesundheitssystem, dass wir mit Kassenpatienten nur diese begrenzte Zeit haben. Und ich war damit irgendwie sehr unzufrieden, habe gemerkt, das geht so einfach alles nicht. Und die Frauen sind bereit, dann für eine private Sprechstunde zu bezahlen, weil die einfach auch die Zeit vom Arzt haben möchten. Und die widme ich denen dann. Und ich würde sagen, dass 100% alle, aber nahezu fast alle wirklich glücklich und aufgeklärt rausgehen. Und Und bei mir gehört ja nicht nur dann die Hormonbestimmung. Wir sprechen viel über auch Ernährung, wir sprechen über Sport, wir sprechen über Nährstoffe. Ich nehme viele Nährstoffe bei den Patienten ab, weil es gibt Frauen, die nehmen an Supplements alles und es gibt ganz viele, die nehmen gar nichts. Und ich finde, da kann man auch ganz, ganz viel tun fürs Wohlbefinden.
Schade, dass wir uns noch nicht zu dem Zeitpunkt gekannt haben, als es bei mir so akut war. Das ist wirklich auf jeden Fall, glaube ich, echt ein Invest wert, den man dann selber tätigt. Den tätigt man ja für sich in seinem Wohlbefinden und in seine Gesundheit.
Ne? Ja, also ich kann dir sagen, ich hatte vor ein paar Monaten wirklich ein schönes Erlebnis. Ich habe einer Frau doch arg geholfen und dann kam nach ein paar Monaten von den Ehemann in die Praxis ein riesiger Blumenstrauß und da stand eine Karte und da war, vielen Dank, ich habe meine Frau zurück. Und das hat mich so berührt, wirklich, wenn ich da heute noch dran denke, habe ich ein bisschen Pipi in den Augen und da habe ich mir gedacht, boah, genau davon mache ich das. Die Frauen haben ihr Leben wieder zurück oder die Männer haben die Frau, die sie mal geheiratet haben, zurück und nicht das Wutmonster, was vielleicht manchmal rauskommt. Ja, das macht mich happy. Oder wenn ich dann wirklich Testosteron denen gebe, off-label, ist natürlich alles für Frauen nicht zugelassen. Und dann sagen die mir, boah, meine Libido kommt wieder. Ist vielleicht nicht so wie mit 20, aber die kommt wieder. Ich fühle wieder etwas. Das ist doch was Wunderschönes. Das macht mich richtig glücklich.
Also Testosteron an der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz darauf vor allen Dingen auch eingegangen, weil du es gerade so gesagt hast, ja. Testosteron fördert sozusagen wieder die Libido und da guckst du dann wahrscheinlich, wie viel gegeben werden muss.
Genau, wenn die, also das Typische ist ja bei Testosteronmangel bei Frauen ja Libidoverlust. Also wenn eine Patientin sagt, boah, das ist nicht die, die noch nie so wirklich wollte und jetzt nicht will, sondern die, die früher alles aktiv war und alles prima und dann ist das so abrupt, dann muss ich mich fragen, was ist dann passiert? Ich gucke immer auf Testosteron und wenn das in super, super niedrigen Bereich ist, ich gebe das immer. Weil für mich gibt es ja einen Referenzbereich und einen Optimalbereich. Das gilt nicht nur für Testosteron, das gilt für mich für Vitamin D, B, Selen, für alles Mögliche an Supplements oder Eisen, ne, auch immer im niedrigen Bereich. Deswegen versuche ich die Frauen immer in einem Optimalbereich mit dem jeweiligen Hormon oder Nährstoff anzusiedeln.
Und ich dachte ja bisher immer, dass wenn man dann in diese typische auch menopausale Phase kommt, dass dann irgendwie das Testosteron ansteigt und man deswegen so diese Haltung innerlich kriegt, dass man auch eher seine Meinung sich zu sagen traut und so, weißt du, die so ein bisschen eher herausgehen aus sich.
Ja, oder? Weißt du, also grundsätzlich Testosteron ist ja das Hormon, was mit als letztes abfällt und das kann okay. vielleicht hier und auch mal sein, aber ich habe viele Frauen, die haben mit Anfang, Mitte 40 überhaupt kein Testosteron mehr. Oder Frauen bitte da draußen, die operiert wurden, denen die Gebärmutter entfernt wurde. Wenn ihr danach merkt, meine Libido geht bergab, muss man immer an Testosteron denken. Warum? Weil bei so einer OP wie einer Gebärmutterentfernung, ob das jetzt vaginal oder über eine Bauchspiegelung durchgeführt wird, werden immer so ein kleines bisschen die Eierstöcke geärgert. Und es gibt da spezielle Zellen im Eierstock, die produzieren bei uns Frauen Testosteron. Und wenn die verärgert sind, die sind nicht ganz so schnell wieder happy und dann produzieren die nicht ausreichend Testosteron und Testosteron fällt. Deswegen die Aussage, eine Gebärmutterentfernung macht nichts an ihrem Hormonstatus, würde ich so nie aussprechen. Ja, im Normalfall nicht, das ist korrekt. Aber wenn die Frau operiert wurde und auf einmal merkt, seit der OP verändert sich was, muss man danach gucken und nach Testosteron und dann der Frau geben. Aber Testo machen sowieso fast keine Gynäkologen, weil, wie gesagt, das ist off-label und darüber muss die Patientin aufgeklärt werden. Die, die bei mir Testosteron bekommen, die müssen auch relativ regelmäßig zur Blutabnahme kommen, weil ich natürlich im guten Bereich sie ansiedeln will. Ich will die nicht komplett überdosieren und das muss regelmäßig kontrolliert werden.
Gibt es denn in der gynäkologischen Versorgung aus deiner Sicht noch blinde Flecken beim Thema Menopause?
Ja.
Ja.
Ja, ich meine, die ganze Aufklärung, die ganze Aufklärung von meinen Kollegen, die Lust auch vielleicht den Frauen dazu helfen. Also ich finde, das ist echt ein großes Problem. Weißt du, letztens hat mir auch eine Patientin erzählt, bei ihrem Gynäkologen hängt ein Zettel im Wartezimmer. Da steht drauf, vom bioidentischen Hormon halte ich nichts. Ich bitte sie, mich darauf nicht anzusprechen. Also in meiner Welt ist das eine unterlassene Hilfeleistung. Und das finde ich, also wir Gynäkologen, ja, wie du schon eben gesagt hast, wir sind die primären Ansprechpartner für solche Probleme und da muss viel mehr passieren. Wie oft höre ich, mein Frauenarzt war super, die Schwangerschaften, die hat er mir toll betreut, aber jetzt, wo ich ihn wirklich brauche, wo es mir echt schlecht geht, da ist er nicht für mich da, ich will, da muss ganz, ganz viel passieren und das sind wirklich dunkle Flecken.
Ja, ich habe das auch schon eben oft mitbekommen und wollte das jetzt unbedingt bei dir auch nochmal ansprechen. Wann wäre denn für dich eine zweite Meinung auf jeden Fall sinnvoll?
Wenn man sich nicht ernst genommen fühlt, wenn der Frauenarzt sagt, brauchen Sie nicht, dann müssen Sie durch. Andere sind auch so durchgekommen. Wenn man keine Hilfe bekommt, dann muss man sich jemanden suchen, der einem hilft. Denn es kann einem geholfen werden, definitiv.
Und woran erkennt eine Frau, dass eine Ärztin oder ein Arzt bei dem Thema Wechseljahre auch wirklich gut aufgestellt ist? Gibt es da einen Indikator, wo man es direkt...
Ach, das kann ich dir gar nicht so sagen mit einem Indikator. Ich würde sagen, weißt du, du sitzt von deinem Arzt und äußerst die Beschwerden. Und wenn er darauf eingeht und sagt, dann merkst du, okay, da kommt was. Aber wenn da jemand sofort anti ist und quasi dir die Hand vorhält und da merkst du ja, da kommst du nicht weiter. Mhm. Ich würde immer allen Frauen raten, informiert euch. Informiert euch mit Büchern, Podcasts, wie auch immer. Geht vorbereitet in so ein Gespräch. Lasst euch nicht ganz so schnell abwimmeln. Denn ein Ich muss dadurch gibt es nicht. Jede Frau darf selbst entscheiden, ob sie so dadurch geht, also mit oder ohne Hormon. Und was ich ja super, super relevant finde, ist ja, dass jede Frau selber für sich einschätzen muss, ob sie das Risiko eingeht, ohne Hormone alt zu werden. Und ich finde, das darf einfach jede Frau für sich selber entscheiden und nicht der Arzt gegenüber. Der Arzt kann beraten und empfehlen und wie auch immer, aber die Entscheidung trifft die Patientin. Es ist ihr Körper.
Mein Körper, meine Entscheidung.
Absolut.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich finde, das darf einem nicht einfach verwehrt werden, nur weil man meint, da muss jemand so durch. Die anderen sind ja auch so durchgekommen.
Und welche Fragen darf oder sollte sogar eine Patientin direkt beim Termin stellen?
Jede, die sie möchte. Weißt du, das kann ja nicht sein. Du darfst keine Frage stellen. Ich liebe Fragen von Patienten. Und man darf alles fragen und soll alles fragen, was einem auf dem Herzen ist. Und eigentlich verdient man dafür eine adäquate Antwort. Aber ich möchte trotzdem an der Stelle nochmal betonen, unser Gesundheitssystem ist dafür so in der Form nicht konzipiert. Also erwartet bitte nicht, wenn man zu einem Vorsorgetermin geht, dass der Frauenarzt 10 Minuten Zeit hat für ein Gespräch über Hormone. Denn wir bekommen das nicht vergütet. Ja, wir bekommen die Vorsorge und alles. Aber ein Gespräch über Wechseljahre, dafür gibt es keine Abrechnungsziffer. Dafür bekommen wir 0 Euro. Und das ist natürlich so auch nicht richtig, aber dann können wir uns auch nicht die Zeit dafür nehmen. Das ist ein großes Problem.
Wie kann eine Frau sich denn auf den Termin am besten selber optimal vorbereiten? Also ich zum Beispiel, ich hatte das wirklich mal gemacht, als ich so einen Ersttermin bei, es war aber in dem Fall eine Endokrinologin, hatte. Da habe ich wirklich mir die Mühe gemacht und habe so 2 Seiten meine ganze Anamnese schon mal aufgeschrieben. Das war wirklich, was für Supplements ich nehme, was na, meine ganze Krankengeschichte, Schilddrüse und so weiter und so fort. Auch mit dann noch Kopie von der Resektion, also von der Entnahme und so weiter. Habe das vorab per E-Mail geschickt mit dem Ergebnis, ich saß in diesem Termin und die kannte nichts.
Also ich kann dir sagen, deine Erwartungshaltung war zu groß. Du hast, das bekomme ich natürlich manchmal auch, solche E-Mails. Wann sollen wir Ärzte das leisten, uns auf einen Termin noch eine halbe Stunde oder eine vorzubereiten? Das funktioniert einfach nicht, weißt du? Sagen wir mal, ich bekomme so eine wie du, so eine E-Mail von einer Patientin. Ich habe die ausgedruckt vor mir, ein paar Minuten vor dem Termin, gucke ich mir das an, weil dann kommt ja der Termin, damit ich aktuell weiß, okay, sie hat keine Schilddrüse, sie nimmt das weiß ich ja dann schnell und gehe in dem Termin darauf ein. Aber das kann man so nicht erwarten. Wir haben so alle so viele Patienten, das funktioniert nicht. Und wenn ich 2 Tage vorher mir eine Mail von 2 Seiten durchgelesen habe, wenn die Patientin vor mir sitzt, habe ich natürlich schon wieder alles vergessen. Das muss man aktuell zu dem Zeitpunkt dann einfach machen. Wie soll man sich vorbereiten? Also ich würde sagen, immer kurz und knapp, wann war letzte Periode? Was sind meine prägnantesten Beschwerden? Was nehme ich an? Was habe ich vielleicht schon mal versucht? Und relevante Voroperationen natürlich.
Was habe ich vielleicht schon mal versucht? Dabei fällt mir gerade ein, wenn ich jetzt noch mal zurück, einen Sprung noch mal zurückgehe an der Stelle, das habe ich nämlich eben leider nicht gemacht, gibt es denn Alternativen? Also sowas wie Mönchspfeffer etc., wo du sagst, das könnte man alternativ machen, wenn eine Frau wirklich keine Hormone nehmen möchte?
Also natürlich gibt es Alternativen. Man muss immer gucken, für welche Symptome. Weil es gibt ja auch die Frauen, die nach Brustkrebs keine Hormone nehmen dürfen, nicht wollen, sondern nicht dürfen. Und für die gibt es hier auch Sachen auf dem Markt. Also ich sag mal, Herzrasenunruhe kann man mit Blutdrucksenkern arbeiten. Dann haben wir ein, diese NK3-Antagonisten und NK1, die sind relativ neu auf dem Markt. Das sind Präparate gegen Hitzewellen, die auch wirklich, jetzt ist ein neues im April rausgekommen. Das ist ein relativ teures Präparat, aber es scheint wirklich richtig gut, die Hitzewellen zu reduzieren. Vielleicht nicht auf null, aber den Frauen geht es deutlich besser. So kriegen wir die Hitzewellen in den Griff. Depressive Verstimmung, wie auch immer, da muss man mal überlegen, ob man dann tatsächlich an der Stelle nicht auch mit einem Antidepressivum arbeitet. Also es gibt schon hier und da Mittel, die wir alternativ einsetzen können, absolut.
Wobei man da natürlich sagen muss, auch diese Mittel haben dann irgendwelche anderen Nebenwirkungen
wahrscheinlich. Natürlich, ne? Natürlich. Ja. Deswegen muss man gucken, was überwiegt, der Vorteil oder der Nachteil. Genau. Aber es gibt hier und da Präparate. Nur bitte nicht zu viel erwarten. Wenn ich Hitzewellen habe und nehme was Pflanzen, pflanzliches, das kann schon sein. Also ein Phytoöstrogen ist ja ein pflanzliches Präparat, was irgendwo so ein kleines bisschen an dem Östrogenrezeptor andockt und eine etwas östrogenähnliche Wirkung hervorruft. Das kann hier und da etwas helfen, aber habe ich einen definitiven Östrogenmangel und mein Knochen wird angeknabbert und meine Gefäße im schlechten Zustand, hilft mir keine Pflanze der Welt, da brauche ich ein Hormon. Punkt aus.
Und was soll ich zum Beispiel, also ich weiß, Sojaprodukte, ne, sind ja auch irgendwie so phytoöstrogenhaltig, aber wie viel Soja sollte ich dann essen?
Kannst du gar nicht, das funktioniert gar nicht. Und Vorsicht bei Frauen nach Brustkrebs, das ist dann tabu.
Ja. Welche Rolle spielen denn Spezialisierung, Fortbildung, Menopause, Sprechstunden oder Netzwerke?
Du meinst für uns Ärzte?
Ja,
eine große, es müssten viel mehr machen und es müsste noch viel, viel mehr angeboten werden. Also ich kann dir sagen, mittlerweile kriege ich kaum noch eine GYN-Fachzeitschrift ohne irgendwas zur Menopause, überhaupt Wechseljahre. Also ich merke, da kommt total viel Aufklärung und da muss noch viel kommen. Aber ich glaube, das wird noch eine Generation dauern, denn viele ältere Kollegen, die haben da auch keine Lust mehr drauf, so ist das einfach. Ne? Mhm. Also das spielt eine ganz, ganz große Rolle, aber das kommt immer mehr.
Ich finde das auch so faszinierend, seitdem ich mich eben mit diesem Thema so jetzt auch beschäftige und ich bereite mich ja auch auf die verschiedenen Folgen dann immer entsprechend vor, habe ich auch das Gefühl, dass ich dieses Thema in Gänze überall auf allen Kanälen irgendwie sehe und wahrnehme.
Egal, welche Frauenzeitschrift du als Klatschblatt aufmachst oder irgendwas anderes, es ist immer das Thema drin und das war ja vor vielen Jahren noch nicht. Also es kommt immer mehr auf den Tisch und es ist kein Tabuthema, es wird immer mehr darüber gesprochen. Und das ist auch völlig richtig so, weil die Frauen müssen aufgeklärt werden, abgeholt werden, das ist irgendwie was Normales und das ist überhaupt nicht schlimm, Probleme zu haben. Die kann man alle behandeln und darüber sprechen.
Und es sind 9 Millionen Frauen, also keine kleine Zahl, das finde ich
vielleicht wirklich, vielleicht ein bisschen mehr,
sogar ein bisschen mehr, die sich in dieser Phase befinden. Und die Wechseljahre sind was Normales, aber sie bedeuten eben trotzdem im Leben einer Frau eine absolute Umbruchphase. Ne?
Absolut.
Also vieles verändert sich eben gleichzeitig physisch und auch psychisch.
Absolut.
Warum sind die Wechseljahre denn dann auch genau der Zeitpunkt, um über Prävention eben zu sprechen? Also auch in anderen Bereichen. Ne?
Ja, weil der Hormonmangel ja die Folgeerkrankung hervorrufen kann, wie wir eben schon ausführlich besprochen haben. Und deswegen ist eine Hormontherapie auch eine Prävention. Und das ist einfach wichtig. Und darum, weißt du, und jede Frau muss das ja einfach wissen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, jede Frau muss ja ihr Risiko selber einschätzen, ob sie mit oder ohne Wechseljahre alt wird, weil sie sich mit den Hormonen schützt. Und das muss jeder am Ende für sich selber machen.
Und aus deiner Sicht, was kann der Lebensstil wirklich leisten? Also in so als ganzheitliches.
Also das gehört mit dazu, ne? Ja. Also glücklich sein, guter Lifestyle, wenig Stress, wobei einfacher gesagt als getan. Ich habe auch Stress bis zum Dach. Sport. Ich propagiere, mein Gott, macht doch einfach mal alle ein bisschen Sport. Die Frauen kommen alle zu mir und dann ist ja neben dem Libidoverlust auch Gewichtszunahme wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Und dann versuche ich, bin jetzt keine, nicht wie Isabel, so eine tolle Ernährungsberaterin, aber hier und da versuche ich ja ein bisschen was mit denen zu machen, erkläre, worauf man achten muss, was man machen soll und mit Sport. Und aber da fehlt natürlich oft so Verständnis und Lust und alles. Und ich finde, ja, da müsste man auch noch mal ran.
Und was wäre deine wichtigste Botschaft an Frauen, die sagen, ich mache doch schon irgendwie alles richtig und fühle mich trotzdem nicht wie früher?
Ja, die Frage ist, das, was die vermeintlich als richtig empfinden, ob es wirklich das Richtige ist, ja. Ich finde, das muss man schon besprechen, was ist schon richtig. Grundsätzlich muss ja jeder individuell sein richtig finden, aber ich hatte gestern eine Patientin noch, sie hat mir erzählt, sie nimmt immer mehr zu und sie ernährt sich doch schon so gesund und sie isst Unmengen Obst und Gemüse, da muss ich schon, sie essen Unmengen Obst. Ja, bestimmt 5-mal am Tag. Ich so,
Fruchtzucker.
Ich so, oh Gott, ihre Leber, Hilfe, Fettleber. Und in ihrer Welt hat sie doch alles richtig gemacht. Obst und Gemüse und trotzdem geht's ihr nicht gut, trotzdem wird der Bauch immer dicker. Ja, die Aufklärung fehlt da, ne? Mhm. Und nicht das, was man vermeintlich denkt, ich mache alles richtig, ist auch am Ende für den Körper immer richtig. Aber da muss man sich dann halt beraten lassen. Als ich ihr dann erklärte, sie soll diese Obstmenge drastisch reduzieren, hat sie mich ganz entsetzt angeguckt.
Was kann denn zum Beispiel eine KI an der Stelle? Wie würdest du das denn einschätzen?
Ach du, ich habe das tatsächlich noch nicht probiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Frauen da schon hier und da Hilfe bekommen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich mit einer KI auf so ein Gespräch vorbereiten kann, mit einer Gynäkologin oder Gynäkologen. Ne? Wenn man sagt so und so, ich habe die und die Beschwerden, ich gehe zum Arzt und was mache ich, wenn der mich nicht ernst nimmt, was sage ich, wenn der sagt, da muss man durch. Also ich glaube, man kann sich mit einer KI, ich habe es tatsächlich noch nie probiert, müsste ich mal machen, aber ich glaube, das kann schon was.
Liebe Katharina, wir sind zwar inhaltlich noch lange nicht am Ende, aber zeitlich leider jetzt schon. Ich danke dir von ganzem Herzen für dieses wirklich offene und vor allen Dingen auch sehr fundierte Gespräch. Ich glaube, dass wir vielen Frauen zeigen konnten, dass die Wechseljahre keine Phase sind, die man einfach nur überstehen muss. Denn Wissen nimmt Angst und jede Frau darf und sollte sich Unterstützung holen. Aber zum Abschluss habe ich jetzt noch 4 Quickfires an dich. Und zwar, pass auf, 4 schnelle Fragen.
Ja.
Wenn eine Frau nur 3 Dinge aus dieser Folge mitnimmt, welche wären das?
Sich nicht abwimmeln lassen, es nicht aushalten müssen und wirklich das Risiko für sich individuell beurteilen und sich keine Angst machen lassen.
Welche 3 Fragen sollte jede Frau ab 40 bei Bedarf ihrer Frauenärztin oder ihrem Frauenarzt stellen?
Muss ich noch verhüten? Verhütung ist ja ein großes Thema auch in den Wechseljahren. Welche muss sie stellen? Wie sieht mein Intimbereich aus? Sieht man vielleicht schon so ein bisschen, dass da Östrogen fehlt? Das können wir Frauenärzte ja bei der Untersuchung sehen. Weiß nicht, fällt mir jetzt spontan, das hat mich erwischt. Also, sie soll alles fragen, was sie möchte. Ich finde, es gibt kein Tabuthema beim Gynäkologen.
Punkt.
Punkt. Ausrufezeichen.
Was wünschst du dir für die Menopauseversorgung in Deutschland in den nächsten 5 Jahren?
Bessere Aufklärung der Frauen, endlich diese schwarze Wolke Brustkrebsrisiko, mehr Aufklärung dahingehend, dass die Frauen nicht mehr so eine große Angst haben und viel mehr Aufklärung, was Hormonmangel mit uns macht.
Und ganz persönlich, was möchtest du Frauen sagen, die gerade denken, mit mir stimmt etwas nicht?
Mit euch ist alles super. Es ist alles gut. Ihr habt nur vielleicht eine hormonelle Dysregulation.
Ein dickes Dankeschön an dich, liebe Katharina. Es war sehr spannend und aufschlussreich. Und ihr tollen Frauen da draußen, mehr Infos über Katharina findet ihr auf ihrer Instagram-Seite. Die heißt?
Dr.Katharina.
Oder auf der Webseite www.frauenarztpraxis-radevormwald.de. Und natürlich auch ein ganz großes Dankeschön an den Startup Space Düsseldorf für den Support meines Podcasts. Alle Infos dazu findet ihr unter www.start-up-space.de. Und in der nächsten Folge spreche ich mit der Hormoncoachin Victoria Buckler über den Umgang mit den Wechseljahren am Arbeitsplatz. Und das aus verschiedenen Perspektiven heraus. Da freue ich mich jetzt auch schon sehr drauf. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Schreibt mir auch gerne für Feedback oder einen Folgenwunsch an hello@pony-oder-botox.de. Ciao, tschüss und bis in 4 Wochen, eure Christina.
Danke, ciao.